Schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Schön, dass Sie da sind. Im Bucknerhaus ist ja der Konstantin Becker heute. Mhm. Er zieht auch viele Menschen an. Wir haben in der heurigen Saison, also mit Jahresbeginn, habe ich dieses Format begründet, sozusagen Travöger trifft. Aber in der ersten Ausgabe Christine Heiden zu Gast, in der zweiten Ausgabe vom Sommer Elfi Schulz, das war vor der Sommerpause, und jetzt sozusagen knapp vor Weihnachten, vor dem Jahreswechsel, darf ich dich recht herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist, Traude Wagner-Rathgeb.
Herzlichen Dank. Danke für die Einladung und ein Willkommen und danke auch für Ihr Kommen.
Ich liebe ja immer diese auch ruhigeren Salonabende. Manchmal sind die ja so übervoll, aber da ist oft dann so eine Innigkeit und eine Intimität im Gespräch und miteinander sein. Wir schätzen das immer sehr, wenn wir nicht übervoll sind, weil das ja nichts mit der Qualität der Abende zu tun hat.
Das stimmt.
Du wurdest heuer Managerin Oberösterreich, Managerin des Jahres. Und ich verzichte jetzt sozusagen auf die Vorstellung, weil wir im Gespräch ja auf deine Biografie sicher zu sprechen kommen. Wie wird man denn Managerin des Jahres?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. ich wusste es schon, wie man das wird, weil ich bin ja auch oder war damals noch Präsidentin vom Linzer Chapter von EWMD. Das ist ein Netzwerk von Frauen in Führungspositionen, und man kann einreichen. Das heißt, man kann jemanden einreichen, wo man glaubt, dass diese Person diese Auszeichnung verdient hat. Und ich habe dort in meiner Funktion als Präsidentin damals eine Clubkollegin von mir eingereicht und habe eben begründet, warum wir glauben, also es war eine Vorstandsentscheidung, warum wir glauben, dass die Frau ganz toll ist. Und ich bekam dann den Anruf, ja, und ich dachte, oh toll, sie ist es geworden. Ich habe mich gefreut. Ich dachte, dann schickt man noch einen Lebenslauf hin und wenn geht noch ein Bild. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie das geworden ist. Und dann sagt der Herr Generaldirektor, das bin ich geworden. Und das war mal Stille, und dann habe ich gesagt, das kann aber jetzt nicht sein. Ja, also es hat mich schon sehr gefreut. Ich habe dann nachgefragt und wollte dann auch gern wissen, wer mich denn nominiert hat oder wer mich eingereicht hat. Aber das ist ganz geheim, das wird nicht gesagt und wird nicht drüber gesprochen. Und es werden, also alle zwei Jahre wird das verliehen, diese Auszeichnung. Und es gab dann von über 100 Frauen eine Shortlist von 10, und von diesen 10 haben sich eine Jury von 7, 8 Personen einen ganzen Tag sich damit beschäftigt, und dann fiel die Entscheidung auf mich.
Du hast mit 15 eine Lehre zur Bürokauffrau begonnen. Also vielleicht hat man das auch klischeemäßig im Kopf, dass man denkt, ja, Matura, Wirtschaftsstudium, und so wird man dann irgendwann Managerin. Dein Weg war irgendwie anders. Also, wie hat sich das entwickelt, sozusagen mit 15 hier in Linz, Bürokauffrau?
Genau.
Dann auch nach New York aufgebrochen, du warst in Finnland, du warst im Nahostgeschäft. Erzähl uns ein bisschen sozusagen von deinem Weg sozusagen von der 15-Jährigen.
Ich meine, es war dann schon so, dass, da muss ich ein bisschen zurückgehen noch, als ich 10 Jahre alt war, meine Schwester war die erste in unserer Verwandtschaft, ich komme aus einer Bauernfamilie und die ganze Verwandtschaft links, rechts, überall, also väterlicherseits und mütterlicherseits waren eben Landwirte, und dass da jemand in einem Gymnasium geht, das war nicht wirklich so auf dem Plan, außer unsere Generation. Wir haben mit dem halt aufgeräumt, und meine Schwester ist 2 Jahre älter und ging eben ins Gymnasium. Und dann war schon die Frage meiner Eltern, ob ich dann wirklich auch ins Gymnasium gehen will und auch am Samstag in die Schule gehen möchte. Oder lieber doch nicht. Und dann, dann lieber doch nicht. Samstag mag ich dann nicht zur Schule gehen. Und habe dann eine Lehre begonnen, eben als Bürokauffrau, und habe dort extrem viel gelernt, also sehr, sehr viel gelernt. Habe dann nach dem Lehrabschluss noch ein Jahr dort gearbeitet und habe aber meine Schwester besucht, die in New York als Au-pair-Mädchen war. Und ich bin ja nach New York, habe sie damals schon über ein Jahr nicht gesehen, und für mich war das, ich habe sie in diesen 2 Wochen wirklich genau 2-mal gesehen. Am ersten Abend, am Samstag in der Mitte und am Tag, also am gleichen Tag, wo ich abgeflogen bin, weil ich eigentlich nur unterwegs war in dieser Stadt, die mich so gefangen genommen hat. Und ich habe dann gewusst, dort will ich wieder hin und dort will ich zurück, und habe dann heimlich Flug gebucht und einen Job gekündigt und habe dann, war ich gerade mal 19,5, nicht einmal, und dann meinen Eltern erzählt, Mama, Papa, ich gehe nach New York und ich komme frühestens in einem Jahr wieder, also, und in 4 Wochen fliege ich ab. Ja, war natürlich schon für meine Eltern halbwegs heftig, und rückblickend, also wenn ich jetzt, ich habe 2 Töchter mit 13 und 15, und ich sage immer, ihr dürft alles machen, aber bitte sagt's mir vorher. Und es hat mir aber nicht, also ich war immer sehr, sehr selbstständig und wollte immer raus, und diesen inneren Drang raus zu müssen. Es war, meine Mutter hat erzählt, bei den Schullandwochen oder Skikursen war es so, dass die Kinder, wenn sie weggefahren sind, teilweise im Bus geweint haben, und ich war immer die Einzige, die geweint hat beim Heimfahren.
Also ein reversiertes
Heimweh. Genau. Richtig, genau. Genau. Aber nicht, weil es so schlimm war, genau, weil ich es einfach so genossen habe, woanders zu sein. Mhm. Und in New York habe ich dann die Susanna, eine ganz liebe Freundin, mit der ich noch sehr engen Kontakt habe, jetzt kennengelernt, die mich nach Finnland eingeladen hat. Dann war ich auch in Finnland einige Monate und wollte dann eigentlich wieder zurück nach New York, aber bin dann in Wien hängen geblieben. Bitte.
Ja, ja. Ja, dass wir sozusagen, können wir gern machen, aber gerne, dass wir ein Mikrofon bei mir nehmen auf.
Ja, was mich interessieren würde, haben Sie jetzt nur ein Jahr lang New York angeschaut oder haben Sie auch was gearbeitet dort?
Naja. Ja.
Ja, also ja, nachdem, man, New York war ja sicher nicht sehr billig.
Nein, es war aber heute noch nicht. Richtig, ja. Nein, es war so, dass ich schon mit 15, also immer schon finanziell selbstständig war und unabhängig war. Das heißt, von meinen Eltern habe ich da keine Geld bekommen. Und das war für mich, ich habe es auch nicht erwartet, weil das war für mich klar, ich gehe dorthin, und wenn ich dorthin gehe, muss ich mir das zahlen. Weil, also das war für mich selbstverständlich eigentlich. Und habe dort die ersten Monate als Au-pair-Mädchen gearbeitet, habe dann in einer Bar ausgeholfen und habe alles Mögliche gemacht. Vorwiegend habe ich mir die Stadt angeschaut und habe gelebt, sehr viel. Und war eben auf vielen Konzerten, auf vielen Ausstellungen. Ich habe das Leben aufgesaugt in dieser Stadt in der Zeit. Ja.
Aber ein bisschen Geld verdient.
Ich habe mir natürlich, ich habe mir natürlich alles selbst verdienen müssen. Ja. Es waren schon Zeiten dabei, wo ich halt ein paar Wochen halt nur leere Nudeln gegessen habe, weil halt, ich mir gedacht habe, ich gehe lieber auf das Konzert. Das ist halt so. Und man wurde dort ja auch immer wöchentlich bezahlt, und ich habe gewusst, okay, das Geld bekomme ich hier am Freitag wieder. Also dann, und wenn es dann nicht gereicht hat, habe ich halt Nudeln gegessen. Also das war nicht so schlimm. Mhm.
Okay. Mhm. Mit dem Wohnen?
Das Wohnen, da habe ich gezahlt zwischen 50 und 100 Dollar die Woche. Ich habe gewohnt in der Adams Street. Das ist, wenn man über die Brooklyn Bridge drüber fährt, genau gleich links in der Straße. Dann habe ich auch gewohnt 6th Avenue, Ecke 36. Straße. Und am nächsten habe ich dann gewohnt in der White Place, das ist in Williamsburg. Und das war sehr, sehr spannend, das Gebiet, weil das ist inmitten des orthodoxen jüdischen Viertels dort. Und das war halt für mich eine ganz neue Erfahrung. Auch dort, also ich habe sehr viel mitbekommen im ganzen Haus, waren eigentlich nur die orthodoxen, strengst gläubigen Juden, die dort gelebt haben und eben ein Paar aus der Dominikanischen Republik, wo ich immer in Untermiete war. Also ich habe mir nie eine ganze Wohnung genommen, sondern war dort in Untermiete.
Danke. Was mich noch interessiert, Ihre erste Firma, wo Sie begonnen haben zu lernen,
ja.
War das eine Exportfirma oder haben Sie da schon mit Export zu tun gehabt? Oder
eigentlich nicht. Die haben schon ein bisschen was ganz wenig exportiert, aber da habe ich vorwiegend diese normalen klassischen Stationen durchgemacht, also mit Einkauf,
Verkauf,
ganz normale Bürotätigkeit.
Wenn ich Ihre Biografie gelesen habe, sind Sie auch anschließend dann sehr stark in den exportorientierten Bereich gekommen.
Genau.
War das ursächlich dann mit Ihrem New York
Aufenthalt? Genau, ja.
Und absolut, mit dem Finnland?
Genau.
Haben Sie diese Kontakte da schon nützen können oder
nein.
War das?
Nein. Das war einfach, ich bin dann eben wie nach Finnland, wollte ich eigentlich wieder zurückgehen nach New York. Finnland war damals sehr teuer, das war noch vor der Finnmark-Abwertung. Richtig, aber damals wirklich dreimal so teuer und dann habe ich einfach kein Geld mehr gehabt und ich habe gewusst, ich kann jetzt, auch wenn es nur 6.000 Schilling waren, das war viel Geld für mich damals und das, ich habe in Finnland habe ich ja nichts gearbeitet, da war ich auch sehr viel unterwegs und habe mir sehr viel angeschaut und da habe ich gewusst, wenn ich nach New York zurückgehe, dann nur mit ein bisschen am Puffer, weil ich wusste, ich kann nur auf mich selbst zählen und habe dann dementsprechend gewusst, wenn ich in Österreich bleibe, dann nur in Wien. Das ist von der Größe her zwischen, also nicht so klein wie Linz, nicht so groß wie New York, genau, kompakt in der Mitte und dann bin ich nach Wien gezogen und
Sie
wollte.
Sie waren auch in der richtigen Jahreszeit in Finnland, also nicht im Winter, nehme ich an, sondern im
Sommer. Ja, ne? Genau. Genau. Wobei ich vor einigen Jahren meine Freunde im Winter besucht habe, weil ich wollte unbedingt, ich war so oft dort und nie im Winter und ich bin extra im Winter hingeflogen, damit ich endlich mal das Finnland im Winter erleben kann. Ja.
Du hast jetzt gesagt, möchte ich sozusagen einhängen, das ist halt so, wenn es weniger Geld gibt, dann isst man halt einmal Nudeln ohne Soße. Da schwingt sozusagen auch eine vielleicht grundwesenseigene Unbekümmertheit mit auch diesem Mut. Hast du das als mutig empfunden, mit 19 wegzugehen oder es war einfach dieses Fernweh da? Und das,
also
war
ich,
das für dich eine mutige Entscheidung? Oder?
Nein. Also ich habe das nie Jahre später denke ich mir, war eigentlich schon ganz mutig, aber ich habe das nie hinterfragt. Ich habe mir nie gedacht, dass ich mutig bin. Ich habe das einfach gemacht. Also ich habe es einfach gemacht und auch nicht darüber nachgedacht, weil ich wusste, ich kann mich auf mich selbst verlassen und wenn ich mich auf mich verlassen kann, was soll dann schon sein?
Da sind wir bei einem Stichwort, das Zutrauen, sich etwas zutrauen. Da hat er dein Motto, ich weiß nicht, ob das Lebensmotto ist oder ein Motto von dir, sich etwas zuzutrauen und es einfach tun.
Genau.
Dir war grundgelegt sozusagen immer so ein Zutrauen in dich. Du kannst dich auf dich verlassen.
Genau, genau.
Mit dem bist du sozusagen auch aufgebrochen nach New York.
Genau. Ich denke mal, wenn ich so in meinem Umfeld schaue oder in meiner Familie, da waren die Frauen in der ganzen Familie sehr, sehr starke Frauen. Bei meiner Oma begonnen, die wurde Opa, den habe ich nicht mehr kennengelernt, der sehr bald gestorben ist, oder meine Mutter anschaue, meine Tanten anschaue. Also die Frauen in unserer Familie sind alle sehr tatkräftige Frauen. Und man glaubt immer so, dass wenn man auf einem Bauernhof aufwächst, dass es da den großen Oberbauer gibt, der Chef, der da anschafft, ja, und der große Patriarch und die armen Frauen müssen da hinterher hoppeln oder so. Das ist in keinster Weise so. Ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Im Gegenteil, ich habe das so wahrgenommen, dass es eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist, dass nicht nur in der Verwandtschaft, sondern auch im Umfeld, in dem Dorf ringsherum bei den Bauernfamilien, wo die Tätigkeiten schon traditionell auch verteilt waren, wo die Frauen eher das gemacht haben, die Männer eher das gemacht haben, aber die Arbeit war gleich viel wert, absolut. Und diese Gleichwertigkeit der Arbeit, diese Klarheit, eins geht nicht ohne dem anderen, das haben beide gewusst. Das hat der Bauer gewusst und die Bäuerin gewusst. Also das war und das hat man sich auf sich selbst verlassen. Also man hat sich auf den anderen verlassen und man hat auch gewusst, die gleichen Tätigkeiten, die hat man zu machen, die hat man zu tun. Und viele Sachen habe ich dann auch nicht hinterfragt.
Mhm. Weil das so war.
Weil es einfach so war. Und, und das habe ich auf mich selbst auch bezogen. Mhm. Man tut Dinge eben. Und man sitzt nicht und wartet, man tut sie. Und das ist irgendwie schon so ein inneren Trieb, den ich habe. Also das muss ich schon sagen, ja. Mhm.
Aber wenn du von so einem Selbstverständnis ausgehst, wenn wir heute in die Gesellschaft blicken, dieses Selbstverständnis ist ja kein gesellschaftliches.
Ja, stimmt, ja.
Bis heute nicht, dass zwischen Männern und Frauen das gleich braucht man nur die Bezahlungen, da gibt es ja diesen Payday auch jedes Jahr, der immer mehr nach vorrückt, weil diese Schere ja zwischen der Bezahlung von Männern und Frauen ja immer noch unterschiedlich ist. Ne? Es ist ein Glück, so aufgewachsen zu sein in diesem Selbstverständnis.
Eigentlich schon, ja. Aha. Und ich denke mal, wenn man will oder hinschauen will, ja, und es hängt das ja oft mit der Stärke des Mannes zusammen. Wenn der Mann die Stärke nicht hat, dann muss er ja ein bisschen oder muss ja dann die Frau ein bisschen kleiner machen, damit er sich besser fühlen kann. Das ist halt oft gar nicht bös gemeint oder gar nicht oder glaubt ein Bild des starken Mannes. Ich denke mir, wenn jemand ein Mann eine Frau ganz gleichwertig betrachtet und auch sie wirklich so sieht und rundum und drum wird immer nur von der starke Mann, das ist halt, denke ich mal, muss ja unglaublicher Stress sein, wenn man immer, jeder redet vom starken Mann und dann denke ich mal, überlegen manche vielleicht nicht so oder sind nicht so reflektiert in manchen Aussagen und sagen halt was und tun was, wo sie vielleicht, wenn sie einmal darüber nachdenken würden, das nicht machen würden. Mhm. Also ich glaube, dass das auch sehr viel Unbewusstheit mitschwingt. Mhm. Und wenn man dann mit den Leuten dann spricht und sagt, hey, ist das jetzt klar, was du genau da gesagt hast oder wie das ankommen soll, dann es gibt sehr viele Unverbesserliche, ganz sicher auch, aber auch genug, die halt das nicht so, vielleicht nicht so überlegt handeln, sagen wir mal so.
Gehen wir nochmal kurz zurück zu deiner Biografie. Du bist dann sozusagen in Wien gelandet.
Genau.
Und du hast dort schon einen Chef gehabt, der also sowieso wie ein Mentor war.
Absolut,
auch der dir von außen was zugetraut war. Mentor sein hast du ja jemandem was zutrauen. Ja. Ne? Das war dann eine wichtige Erfahrung sozusagen in deiner beruflichen Biografie. Dort was zu deinem eigenen Zutrauen, sozusagen nach das Zutrauen eines Dus, dazu zu kommen.
Ja, das war der Herr Gustav Malacek, den werde ich nie vergessen, wirklich. Der war, war damals Anfang 20, wollte unbedingt, wie es der Jobsuche war, unbedingt irgendwas mit Export, weil ich nicht mehr da bleiben konnte. Ich musste irgendwie raus und ich wollte unbedingt auch die Sprache nutzen. Und der Herr Malacek hat dann mir irrsinnig schnell sehr viel zugetraut. Ich war damals im Exportbüro Nahost und da war es so, dass ich das erste halbe Jahr nicht telefonieren durfte, sondern nur damals gab es noch Telex und Faxe. Ja, und erst nach einem halben Jahr, nachdem die im Nahosten gewusst haben, dass es T.Rath gibt, das ist mit einer Person, wer auch immer das ist, und erst dann habe ich telefoniert, damit gewusst habe, okay, ich mache irgendwas. Und dann habe ich auch mit den arabischen Geschäftspartnern telefonieren können, weil sie den Namen schon gekannt haben. Mhm. Oder er hat mir ganz schnell gesagt, ja, na, das machen Sie jetzt, ob es große internationale Ausschreibungen waren, so ganz große Tender oder Material. Und die Devisentermingeschäfte, das machen sie auch. Und dann noch über noch nie Dollar gekauft und so, ach, das geht schon. Sie schauen sich das an, das machen sie. Okay, gut. Dann habe ich eben auch die Devisentermingeschäfte abgewickelt und dann die Verträge dazu gemacht und habe das gemacht. Und dass der mich da so frei, ich habe es natürlich gesagt, okay, das habe ich so gemacht, passt es. Ja, passt schon, machen es. Okay. Also da war ich schon erstaunt und habe ich sehr, sehr viel Freiraum auch gehabt. Mhm. Und dass er mich da so unterstützt hat, das war schon ganz besonders. Und habe dann irrsinnig viel Know-how im Exportgeschäft aufgebaut, speziell also was Transporte betrifft, sehr viel Finanzierungen, gerade Exportfinanzierung, sehr viel gemacht. Oder einfach diese Feinheiten, ja, wie jetzt, es kommt nicht oft nur Geld, diese klare Schiene, sondern da gibt es halt andere Möglichkeiten auch oder der Finanzierungen und da war es, da war er einfach voller Vertrauen. Mhm. Und das war sehr, sehr spannend.
Mhm. Was mich noch interessiert, wo Sie in Nahost die Geschäfte gemacht haben, zweite Frage, waren Sie dann auch vor Ort als Frau? Man weiß ja, je nachdem, welchem Land Sie in Nahost Geschäfte gemacht haben, dass das mit den Frauen von mir, ich möchte nicht uncharmant sein, aber...
Nein, es ist, wie es ist. Also, das muss man klar sein. Also,
das wird ja schon leicht aussehen, sage ich jetzt. Ja. Also, wo waren Sie da? Und das würde mich interessieren. Und waren Sie auch dann vor Ort mit dem Geschäftsmann
zusammen? Damals war ich, gesagt, 3, 4, 5, 25. Also, ich war nicht vor Ort. Nein, da war ich nicht vor Ort. Ich habe das von Wien aus dann so abgewickelt. Wäre aus Altersgründen überhaupt nicht möglich gewesen. Das hat nicht einmal was zu tun gehabt mit einer Frau, natürlich auch, aber vorwiegend war das eher Alter als ausschlaggebend. Dass ich intern so viel machen durfte, das war eben aufgrund des Herrn Manacek und auch des Herrn Nolz, der genauso mich da unterstützt hat oder sein unglaubliches Wissen einfach immer weitergegeben hat. Und wir haben sehr viel gemacht in Saudi-Arabien, Syrien, dem Iran, das waren die Hauptländer damals. Ja. Und es war schon eine, ich kann mich noch sehr gut an eine Episode erinnern, der Herr Azar, vergesse ich auch nie, kam nach Wien, wir hatten eine Besprechung, ich habe mit dem die Sachen immer abgewickelt, er kam ins Büro, wir gingen in den Besprechungsraum, wir gingen hinein, er war unglaublich höflich, so, aha, ich bin das, ja, guten Tag. Und dann setzen wir uns hin und das war eben dieser Besprechungstisch und der Klaus, der Zuständige für den Iran war da und eben er und ich. Und geschlagene 2 Stunden hat der Azar es geschafft, mich nicht anzuschauen. Und das muss man mal zusammenbringen. Weil er wirklich, er konnte. Also ich habe wirklich dann, damals war er auch, wenn man jetzt wieder auch anders umgehen damit, aber damals habe ich ihn wirklich angeschaut, so. Und hat mir gedacht, du schaust mir an, irgendwann schaust du mir an. Natürlich hat er das nicht gemacht, weil der hat das einfach nicht, der wollte das nicht. Und dann war die Besprechung vorbei, ich gehe 2 Stunden, dann geht er raus, die Tür machen wir auf. Ja, wunderbar, höflich, charmant, mir in die Augen geschaut, alles kein Problem. Habe ich auch was gelernt, habe gedacht, ja. Aber das habe ich damals auch überhaupt nicht jetzt auf mich bezogen. Ich wusste, okay, das ist halt so. Natürlich war ich schon ein bisschen erbost, war ich schon innerlich. Aber das ist ein Kunde, das kann ich dem natürlich nicht zeigen. Mhm. Aber da gab es schon eine sehr lustige Situation. Ja, schon.
Mhm. Bist dann zurück nach Oberösterreich?
Genau, also ich habe dann weiter gewusst, ich kann sehr viel, weiß sehr viel, wollte aber irgendwie noch bescheinigen, sagen wir so, und habe dann auf der WU am Abend den Exportlehrgang gemacht und das war schon auch für mich herausfordernd, weil ich erstens mal neben der Arbeit in der Nacht immer hinzufahren, es war dann so, dass ich, also auch eben der Herr Manetzig auch gesagt hat, na, kein Problem, Frau Ratzkeb, Sie fahren eine halbe Stunde früher weg und bin jetzt einfach um 4:30 schon in den D-Wagen, damit ich da zur WU komme. Und habe dort auch erkannt, dass ich von den, glaube ich, haben 110 begonnen oder 120 und haben 70 aufgehört und ich habe unter die besten 20 gehört. Und da habe ich gedacht, naja, und war aber eine, die gearbeitet hat nebenbei. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, du kannst schon auch was. Und für mich war das schon das Studium insofern eine gute Erfahrung, weil ich sehr viel Wissen gehabt habe und für mich war das Studium irgendwie die leeren Kästen und die Schubladen, wo ich das Wissen super einordnen konnte. Und ich konnte dadurch besser da auch mein Wissen rausholen. Und umgekehrt habe ich dort eben welche kennengelernt, die eben neu studiert, also die studiert haben. Und man musste immer entweder schon das Studium haben oder den ersten Abschnitt fertig, das heißt, um dieses Studium machen zu können. Und eben ich als Ausnahmegenehmigung. Und die hatten eben dieses Wissen nicht, haben sich aber auch die Theorie angeeignet und dementsprechend die Schubladen waren eben gebildet, die hatten die Schubladen, aber noch, oder das Regal, aber noch nicht den Inhalt. Mhm. Und dadurch denke ich mal, es ist beides wichtig und man muss beides verbinden können. Und wenn ich aus einem Studium komme und ich habe zwar die wunderschönsten Regale und kann sie nicht befüllen, weil ich nicht weil die scheitern und genauso wenig unglaubliches Wissen oder unglaubliche Praxis habe und aber nicht das in Strukturen gießen kann, werde ich auch nicht super erfolgreich sein. Das heißt, das braucht immer beides.
Beides. Du hast dann bei zwei verschiedenen Firmen in Österreich als Exportmanagerin
gearbeitet. Genau, ich habe dann in Wien zweimal noch gewechselt. Das habe ich mir eh schon erwähnt, ich habe alle 4 Jahre gewechselt. Ich wollte immer, also nach 4 Jahren dachte ich mir, habe ich das ganze Wissen rausgesaugt aus dem Unternehmen oder aus der Abwicklung oder aus dem. Und habe dann immer so im Juni gekündigt, dann um im Juli Urlaub zu machen. Und also im Mai gekündigt, um im Juni noch zu arbeiten, im Juli Urlaub zu machen, im August einen Job zu suchen und im September wieder begonnen. Und das habe ich so alle 4 Jahre gemacht. Und auch mit denen, wo Leute fragen, hast du nicht vorher einen Job gehabt? Na, warum? Ich habe eh dann im August Zeit, mir was zu suchen und kommt eh was Tolles daher. Und so war es ja auch immer. Also ja. Und bin dann aber eben zurück nach Oberösterreich, nach knapp 9 Jahren. Und das ist auch wieder, die 4 Jahre wären vorbei. Dann, ja, dann habe ich als Exportmanagerin für Kunststoffunternehmen gearbeitet und habe dann meine Lieblingsländer auch in Nordwesteuropa bereist. Und das war auch mit Ende 20 als Frau in der Baubranche auch sehr spannend, weil da gab es niemand außer halt mich als Frau. Und auch wieder sehr viel gelernt. Ja.
Dann hast du auch 2 Töchter bekommen in der Zwischenzeit.
Genau, und dann kamen eben diese beiden, also meine beiden Töchter. Die Sophie ist jetzt 15 und die Katharina 13. Und dann wusste ich auch, dass ich in der Art und Weise nicht mehr reisen wollte. Also ich war dann schon sehr viel unterwegs früher. Und ich hätte, das muss ich auch ehrlich gestehen, ich hätte es nicht geschafft, also von der emotionalen Seite nicht geschafft. Dass ich weiß, es ist das ist ganz individuell, das erlebt jeder Mann, jede Frau anders. Es gibt viele Männer, die diese Trennung emotional der Kinder nicht schaffen. Es gibt viele Frauen, die das nicht schaffen. Und das ist total wertfrei zu verstehen. Es ist halt, jeder sieht das irgendwie anders. Und für mich war es, wie die Kinder noch so klein waren, das wäre sehr schwierig gewesen. Also das, da so viel zu reisen, das wollte ich dann auch nicht. Und wie die Kleinen dann 3 und 5 waren, dann bin ich wieder voll eingestiegen. Genau.
Und seit 2010 bei der Firma, bei der bis heute Rubble Master in Pichling, als Head of Marketing und für PR zuständig und auch als Sales Managerin. Und da haben wir uns auch kennengelernt, weil ich sozusagen im Zuge meines berufsbegleitenden Studiums ein Praktikum bei euch machen durfte und war als von der Kultur kommender Mensch sehr fasziniert, was da für ein Spirit, also jetzt abgesehen vom Produkt, was da für ein Spirit in dieser Firma herrscht, der formuliert ist und der gelebt wird, sozusagen durch und durch. Noch zurück, sozusagen, weil du irgendwie, das, mir ist auch in den Sinn gekommen, dieses Mentoren, dieses Zutrauen. Da steckt ja auch Ermunterung drinnen, auch in dieses Team einzutauchen, wo man das Gefühl hat, da haben alle Lust, im Sinne dieses Spirits in dieser Firma zu arbeiten. Das ist, mich hat das sehr beeindruckt, weil ich mir dachte, als Kulturbetriebe sind wir da immer, nämlich von der Unternehmensstruktur, auch das Stichwort Ermunterung. Das ist was ganz, Zutrauen ist was sehr Wesentliches dort.
Ja, schon. Zuerst muss ich sagen, das war ein Praktikant, wo wir so viel gelernt haben. Das ist mal die umgekehrte Schiene auch. Ja, das Zutrauen, ich freue mich sehr, dass ein junges Team aus dem Marketing auch ein paar da sind. Und es geht darum, es gibt so viel, wenn ich gerade an die jungen Mitarbeiter auch denke, die halt unter 30 sind, die so viel können und die die so viel drauf haben, und die muss man lassen. Und es freut mich immer wieder, wenn ich irgendwie irgendwas besprechen und dann die sagen, na, du, das sehe ich jetzt nicht so, vielleicht doch so. Und sie haben so oft recht. Ja. Mhm. Und das ist auch einfach auch schön. Mhm. Und man kann, wir werden selber auch gelassen, das heißt, wir können selber viel auch entscheiden und gestalten. Und dieses Entscheiden und dieses Gestalten ist halt auch das, was Spaß macht. Und ich denke mal, wenn ich einen Sinn habe in dem, was ich tue und dementsprechend auch gestalten kann und ich auch weiß, meine Arbeit nachher dann anschauen kann, ich habe das jetzt gemacht, genau wie diesen Buch zum Beispiel, ja, wo man sich jetzt noch jedes Mal noch freuen, weil das so ein tolles Projekt war und das ist schon speziell und vom Spirit her sind wir schon sehr ungewöhnlich für eine Maschinenbaufirma und einerseits schon aufgrund der vielen Frauen, die in einer Führungsposition sind, das bedarf auch eines Chefs, man kennt den Chef in Gerald Hanisch, der dementsprechend auch da die Personen anschaut und sagt, wer kann was und da auch nicht groß überlegt, ist es jetzt eine Frau oder ein Mann, das ist nicht so die Thematik, ja, weil wer macht jetzt was? Und das ist für in der Maschinenbaubranche sehr ungewöhnlich. Und da fallen wir auch sehr auf, ob es jetzt vom Messestand ist, wenn wir für eine Messe sind oder ob wir Kundenevents bei uns im Haus haben. Es menschelt sehr, das hast du sicher auch mitbekommen. Und das ist einfach auch das Besondere. Und da halt mit dem Trauen und mit dem Zutrauen. Es geht einfach, wenn ich den Mensch sehe und wenn ich weiß, okay, der kann das und ich kann dem was zutrauen und ich lasse dem was machen, das ist ja selber auch schön. Ich schaue mir das genau und denke mir, boah, das haben sie das voll super gemacht und da auch stolz zu sein. Ja,
ihr seid ja in vielen Ländern dieser Erde, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht.
103.
Tätig?
Genau.
103?
Ja, genau.
Nur kurz, ich kann mich erinnern, sozusagen an ein Gespräch mit Gerald Hanisch. Ich glaube, da war am Vortag ein Firmenfest. Mhm. Und hat er zu mir gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, am liebsten würde ich mich vor jedem hinknien, vor jedem einzelnen Mitarbeiterin, Mitarbeiter, weil die kennen alle so viel. Mhm. Und das fand ich einfach so toll, weil das illustriert sozusagen auch den Spirit, die Wertschätzung auch. Ich glaube, das Wahnsinn ist, jeder ist, auch was du gesagt hast mit dieser Kindheitsoase, würde ich fast sagen, dass das ein Selbstverständnis ist. Es ist jeder wichtig in seiner Aufgabe, die er tut und wird auch wertgeschätzt.
Ja, es ist auch, was ich vorhin, wenn man bei uns reingeht ins Unternehmen, dann ist es so, dass man geht rein und dann ist sofort hinter der Rezeption eine große Glaswand und man geht rein, das Erste, was man sieht, ist die Produktion mit den Maschinen. Und Architektur kann so viel bewirken und mein Chef hat sich sehr wohl das gedacht dabei und das ist auch dieses verbindende Element, das ist diese große Wertschätzung, die den Mitarbeitern und den Kollegen aus der Produktion zuteilt wird, weil die bauen das da draußen zusammen, und wir können dann nur so super sein, aber wenn die das nicht zusammenbauen, werden wir nichts verkaufen. Ja. Das heißt, diese gegenseitige Wertschätzung und dieses Sichtbarmachen der Produktion, das war auch dem Chef wichtig. Ja. Und auch dass man das Gemeinsame, und dadurch sehen wir hinaus, die sehen uns im Büro, das heißt, dieses Miteinander ist ganz ein Besonderes. Mhm. Und ja.
Mhm. Ja, jetzt habe ich sehr viel gehört vom Team Spirit und Teamgeist. Jetzt interessiert mich natürlich, was ist das für Branche, was ist das für Sparte, was stellen Sie her oder was vertreiben Sie in Ihrer Firma? Wenn alle so begeistert sind und so mitziehen und so mitmachen, dann interessiert mich natürlich, was stellen Sie denn her oder was vertreiben Sie denn eigentlich?
Ja, also mein Chef, ein paar Worte nur. Wir bauen Brechanlagen, Stein- und Maschinen, also große Maschinenbrechanlagen.
Wie Harper Power Crusher war ja auch
genau.
Immer so. Ist das ein Mitbewerber oder ist das sowas Ähnliches?
Nein, das ist genau das. Die waren Mitbewerber, die wurden verkauft an einen schwedischen Konzern und die haben dann die Sparte geschlossen vor einigen Jahren. Also die gibt es in der Form nicht mehr. Aber für die anderen, das war so, dass mein Chef damals gedacht hat, vor mittlerweile 26 Jahren, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt immer den LKW nehmen muss, wenn ein Haus irgendwo niedergerissen wird und ich brauche einen LKW, nehme den Bauschutt, bringe ihn wohin, zahle dafür den Transport und wir bauen die Maschinen. Ja. Und er dachte sich, dass ich einfach mal LKW, der mir den Schutt wegbringt, dort muss ich ihn deponieren oder muss was Neues kaufen und zahle wieder, dann zahle ich wieder den Transport zurück. Das heißt, ich habe 4 Zahlungen und die Umweltbelastung noch dazu, das kann ja nicht sein. Und hat dann eine Maschine entwickelt, die so leistungsfähig ist, wie die Großen es damals waren, aber so kompakt und klein, dass man sie auf den LKW laden kann. Und die fahren auf dem LKW rauf. Das heißt, wird direkt in die Stadt hineingebracht. In der Stadt wird das dort gebrochen und das Material ist sofort wieder für die nächste Bahn. Genau. Und das heißt, das kleine Haus, das große Haus, was da steht, ist dann da unten das Fundament. Genau. Und das war jetzt eine Grundidee und spart unglaublich viele Ressourcen, spart auch dem Unternehmen dementsprechend viel Geld, weil er nichts mehr entsorgen muss und kein neues Material kaufen muss. Und das war damals so die Grundidee, die er hatte.
In einer Garage beginnen sozusagen, ne?
Mehr oder weniger, genau, ja. In einem kleinen Büro zu dritt beginnen mit einem Techniker, ihm und einem Lehrling. Die drei, der Heinz Janke ist nach wie vor unser Technikchef, der Heli Haugsberger ist jetzt lange Lehrling mehr und natürlich auch noch im Unternehmen. Ja.
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt
ihr? Ja, wir sind jetzt 167 mittlerweile. Mhm. Also wir sind sehr, sehr stark gewachsen. Also wir haben jetzt die letzten Jahre sehr, sehr hohes Plus. Wir haben letztes Jahr 33% Plus gemacht. Mhm. Heuer werden wir 20, für nächstes Jahr haben wir wieder 20 geplant. Also wir wachsen seit 2010 eigentlich konstant und stetig.
Mhm. Weltmarktführer. Ne?
Wir sind in dem Bereich, in diesem Bereich dieses Kompaktbrechers auch Weltmarktführer. Exportquote 97%. 97%, ja. Man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich ist es uns, sagen wir fast nur im Export, aber die Wertschätzung muss man auch immer den lokalen Betrieben oder den unseren Kunden in Österreich geben, weil da haben wir es gelernt. Und da muss man immer vorsichtig sein, wir sind Exporteure, natürlich sind wir das, aber die langjährigen Vertriebspartner, die langjährigen Kunden, die in Österreich sind, die Maschinen immer wieder ausgetestet haben oder wo wir einfach spielen können, wenn wir eine neue Entwicklung haben. Und das macht man dann in Österreich mit langjährigen Kunden. Und das ist schon, wo man immer darauf schauen muss, da die Wertschätzung auch dementsprechend den Kunden in Österreich geben, die ganz, ganz wichtig sind für uns auch. Ja.
Von der Architektur hast du schon gesprochen, sozusagen die Transparenz, auch gleich den Blick sozusagen auf das Herz der Firma, die Maschinen, wo die... ihr habt aber auch jährlich sozusagen auch Events, wo... Kundinnen, Kunden, Vertriebspartner aus aller Welt eben hier zum Standort, das ist ein hohes Standortbewusstsein, was ich da auch erfahren habe. Also man versteht sich als Linzer, als oberösterreichischen Betrieb. Die kommen dann auch und Gerald Hornisch ist ja auch ein sehr kunstsinniger Mensch, absolut, also das wird ja auch gelebt sozusagen, bis hin zur Avantgarde, die dort stattfindet.
Es ist so, bei den internationalen Events, es ist uns extrem wichtig, dass wir Kunden und Vertriebspartner nach Österreich holen. Und sehr viele wissen nicht, was Österreich ist. Teilweise glauben sie, es ist Teil von Deutschland oder irgendwo in Europa, weil man aber nicht weiß, wo das ist, das kleine Österreich. Oberösterreich sowieso nicht und Linz schon gar nicht. Und dann haben wir schon so, dass wir an die 1000 Nächtigungen teilweise im Jahr haben, wo wir Kunden aus aller Welt nach Österreich holen. Und die sind dann höchst erstaunt, wenn sie dann nach Linz kommen und dann einmal das Gebäude betreten, damit aufgrund dieser modernen Architektur und dann einfach ein Linz wahrnehmen, das total innovativ ist, das in vielen Bereichen, wo es so viele Weltmarktführer gibt und wir halt da schon ein Bild zeichnen und da schon ein bisschen Linzer Botschafter auch sind und ein ganz anderes Bild von Österreich zeichnen. Manche kennen Österreich gerade von Sound of Music und von Mozart und mehr gibt es wirklich nicht und die kommen nach Österreich und sagen, boah, ja, hat sich immer noch nicht geändert. Das ist ganz spannend. Und es ist immer noch, glaube ich, dass 90% der Österreicher den Film nicht gesehen haben, weil der bei uns gar kein Thema ist. Aber es ist wirklich so, dass die dass sehr viele ganz erstaunt wieder wegfliegen und denken, boah, das ist eine coole Stadt. Linz, oder das ist auch das Elektronikercenter, das wird zeigen, die natürlich dann auch was. Und die fahren, die fliegen weg und sagen, boah, da gibt es einen in Europa, das ist Linz. Die meisten waren ja gar nicht in Europa noch in ihrem Leben. Und die waren dann in Linz, das ist eine kleine Stadt, die ist hochinnovativ und offen und da tut sich so viel. Und das ist dann aber schön, wenn wir dementsprechend die Leute dann wieder entlassen oder die Kunden und wenn die wieder wegfliegen und wir kriegen dann diese tollen Rückmeldungen und gerade bei dir, Lisa, kommen sehr viele Dankes-E-Mails dann auch rein, wo sich die bedanken und sagen, boah, unglaublich, wie toll diese Stadt ist und so weiter. Also das ist schon, das können wir schon auch stolz sein drauf, dass wir das schaffen als Unternehmen, ja.
Auch ein interessanter Aspekt, das würde ich umso oft auch wünschen, dass man wieder mal frisch landen kann in der Stadt, um auch ein Bewusstsein zu bekommen, was sich hier tut, auch wieder wahrnimmt, nicht nur an Innovation, auch natürlich in schöner Landschaft, genau. Kultur.
Richtig, ja. Ich meine, wir machen dann auch Sachen, die vielleicht vor ein paar Jahren haben wir eine große Gruppe, das waren um die 300 Personen aus allen möglichen Ländern, aus sehr vielen, waren auch aus muslimischen Ländern dabei und wir haben den Propst Holzinger ersucht, ob wir nicht da rein dürfen, vielleicht in Stift St. Florian, weil wir haben eine große Produktdemo gehabt, wo wir auf einen großen Steinbruch gebrochen haben. Wir haben dann in St. Florian gegessen und er sagt, ja, passt, wir machen es und ja, vielleicht können wir noch Orgel. Ja, er wird dann dort Orgel spielen lassen und haben dort 3-4 Orgelstücke haben wir dort genießen dürfen. Und dann wenn da die Amerikaner genauso, die man genauso total begeistert, die Südamerikaner, die Asiaten genauso, aber auch aus den muslimischen Ländern, das war ganz klar, das ist eine katholische Kirche, die da reingehen, die halt ganz fassungslos dort geschaut haben und das ist schon auch imposant und haben diese Orgelklänge vernommen und das war so schräg für die selbst zum Wahrnehmen, jetzt sind sie da in Österreich, jetzt Firmenführung, alles weitere an einem Vortrag, es passt toll, sind dann große Produktthema mit den Riesenmaschinen, wo hunderte Tonnen reingeschmissen werden und dann anschließend nach dem Mittagessen sind sie in der Kirche und hören Orgelklänge von Bruckner und die waren okay. Und das war aber so, und das ist zu dem, wo du von Kunst gesprochen hast, das war natürlich eine sehr niederschwellige Kunst, sie haben es halt nur konsumieren müssen und so. Aber natürlich hat sich das eingebrannt bei den Personen und bei den Kunden und bei den Kunstevents. Wir haben jetzt die lange Nacht der Kunst gehabt, haben uns sehr gefreut, dass du auch dabei warst, wo wir mit der Druckuniversität zusammengearbeitet haben und wo wir natürlich auch Mitarbeiter einladen und da gibt es schon mal Anmerkungen von, und das ist teilweise sehr, sehr moderne Kunst, die halt man nicht gleich versteht oder manchmal gar nicht verstehen soll, ist ja auch so, ja, und oder auch nicht verstehen braucht oder wo es ja nichts zum Verstehen gibt, sondern sie einfach nur mal sieht. Und da ist bei manchen es schon so, würde ich sagen, was ist denn das? Und das Verständnis überhaupt nicht da, ja, oder wo auch ein netter Kollege meint, na, das fällt da nicht aus, wie die spielen. Und das geht aber nicht, sondern ich habe wieder einen Gedanken gepflanzt, ich habe wieder irgendjemanden das Geist geöffnet, es gibt wieder irgendwas, aha, da gibt es was Neues auch wieder, und das ist ja auch das. Und dieses Neues denken können, wieder neue Porten öffnen, und das ist eins auch dieser Prinzipien, die wir haben bei Rubble Master, dass man denken darf, also das Denken erwünscht. Und diese Kunstevents finden nicht so oft statt, weil es natürlich Ressourcen bindet und gerade jetzt, wo man so viele, also wo es wirklich von der Auftragslage her schauen müssten, dass wir das wirklich alles auch liefern können und halt, wir sehr gute Auftragslage haben, kann man nicht das so oft machen. Ja, aber es ist schon jetzt mal sehr, also ich finde es extrem bereichernd.
Mhm. Aber es schwingt sozusagen mit dem Produkt mit, mit der Marke, das ist ja immer so ein Begriff, den man dann bemüht, Du bist ja verantwortlich für das Marketing. Früher hat mich der Begriff auch immer sehr abgeschreckt, weil Marketing war immer das, ja, da will man wer was antragen.
Okay.
Ja. Oder ist es auch wieder so, was ist Marketing eigentlich?
Also für mich ist es, es gibt viele Facetten, für mich ist es ganz einfach. Für mich ist das, ich muss dem Kunden zeigen können, was das Produkt ist. Also es geht um ein Produkt, ich brauche ja, oder das Produkt, ob das jetzt das Eigenmarketing ist, gibt es ja genauso, aber ich spreche jetzt speziell von einer Dienstleistung oder einem Produkt. Das muss wahrnehmbar sein und wiedererkennbar sein und ich muss den Wert daran erkennen. Und das sind vielleicht sehr, sehr einfache Worte, um das zu beschreiben, aber für mich ist es das, ich muss, der Kunde muss den Wert erkennen, er muss es wiedererkennen können, er muss sehen können, ich möchte natürlich ein positives Bild mit dem mittransportieren können und das, so sehe ich das.
Ich habe dir im Vorfeld erzählt, dass meine kleine Tochter von 4,5 Jahren, am Freitag war es zu mir, gesagt hat, Papa, wann frisierst du denn endlich wieder einmal? Sie hat das eh noch nie erlebt, weil ich mich selber gar nicht mehr erinnern kann daran, wann das letzte Mal war. Aber ich habe mir dann doch sozusagen im Sinne meiner Markenbildung mir lustig gemacht. Also, das geht nicht.
Nein, ich habe ja vorher gesprochen und das geht gar nicht.
Aber das heißt also sozusagen, da muss man auch sehr konsequent sein,
ja.
Ne? Wiedererkennbarkeit, Erkennbarkeit, da muss man konsequent in allen Phasen
schon
dran sein.
Ja, schon. Ja? Und das ist auch für mich, das schwingt immer dieses Wertevermitteln ja auch mit. Mhm. Also da muss man natürlich auch konsequent sein. Ja.
Es geht natürlich dann ein bisschen leichter, wenn Marketing und Verkauf dann mehr oder weniger bei Ihnen in Personalunion sich wiederfindet. Denn manchmal ist es in den Betrieben so, dass ja Marketing und Sales ja manchmal dann nicht unbedingt auf einer Linie sind.
Naja,
aber das ist natürlich da, sage ich mal, dann ein bisschen leichter. Nämlich an wann das zusammen.
In den meisten Betrieben ist es ja doch sehr eng beieinander. Es ist so, dass wir vor 2 Jahren hat mein lieber Kollege da schon mal die Vertriebsleitung übernommen. Ich leite noch das interne Vertriebsteam, also die ganze Abwicklungsmannschaft und eben Marketing und PR dazu. Es ist aber so, dass wir uns ein Büro teilen, der Herr Montgomery und ich, und dementsprechend auch er sehr großes Markenbewusstsein hat. Das heißt, wir stimmen uns da sehr ab Und es ist natürlich schon sehr wichtig, wenn man da sehr eng zusammenarbeitet, das auf jeden Fall, ja.
Weil ich habe das auch erlebt, auch im Zuge einer Erfahrung, die ich in der Schweiz vor 2 Jahren gemacht habe, ein ganz, ganz großes Kunst- und Kulturfestival, hat sich damals ein Marketingchef von Coca-Cola gefischt, quasi. Und ich habe dann eine Diskussion mit dem gehabt und habe einfach bemerkt, ich bringe den völlig aus dem Konzept, weil ich inhaltliche Fragen gestellt habe. Hat sie inhaltlich gegeben, konnte sie aber nicht beantworten. Der ist dann irgendwie wirklich hochgegangen. Aber ich konnte ihm nicht helfen, das waren nur 2-3 Fragen. Oder da stimmt ja dann irgendwie ein Marketing was nicht, weil wenn der nicht weiß, von was er spricht, kann ja was nicht stimmen.
Sehe ich auch so.
Erleben wir ja sehr oft auch im Marketing, dass man so manipulative Sachen anwendet, die nicht direkt mit dem Produkt was zu tun hat. Ne?
Das stimmt schon. Ich meine, ich denke mir, da gibt es schon sehr viel Geschwafel, wenn ich das Wort schlecht verwenden darf. Und wo ich mir dann schon ab und zu denke, wie ist jetzt das eingefallen, da wundere ich mich schon manchmal auch. Aber ich sollte schon wissen, wovon ich spreche. Mhm. Es ist dann schon teilweise, gibt es schon natürlich Menschen, die hier sehr gute Strategen sind und die jetzt inhaltlich gar nicht so drinnen sind, sondern die wissen, okay, das operativ auch nicht selbst umsetzen, aber sagen können, okay, das macht so, so, so und so mit dem und dem und dem und dem und gar nicht genau wissen, worum es geht. Und solche Leute gibt es jetzt sehr wohl auch, die in großen Unternehmen manchmal auch genau für das gebraucht werden und dann gar nicht so in der Tiefe sein müssen.
Mhm. Nur mit zum Team zurück, das hat erst angesprochen, du findest es auch gut, wenn sozusagen eine junge Mitarbeiterin oder Mitarbeiter anderer Meinung ist. Dazu muss aber sozusagen auch eine Atmosphäre herrschen, wo man das überhaupt ausdrücken darf. Weil wenn man sozusagen der Chefin dem Chef widerspricht, ist nicht unbedingt, also lernen wir in der Schule nicht unbedingt. Ne? Ich habe viele Erfahrungen gemacht, lieber das Richtige sagen, was der Lehrer erwartet. Das sind ja schulische Prägungen. Also wie sozusagen eigene Meinung vertreten, weil das kann zu schlechten Noten führen. Das ist also sehr stark in unserer Gesellschaft. Das weiß ich selber aus meiner langjährigen Erfahrung als Lehrer, dass man, selbst wenn man das anders lebt, denen auch viel Räume des Zutrauens vorleben muss, dass sie es überhaupt trotzdem machen, dass sie sagen dürfen, was sie denken. Aber dass das auch, das ist ja immer ein besonderes Klima, das auch herrscht.
Schon, ja. Ich meine, es ist schon so, dass ich ja, nachdem ich vertrieblich und marketingtechnisch das wirklich sich aufteilt von den Kompetenzen, also von den Tätigkeiten, ist es schon so, dass ich in vielen Sachen noch gar nicht so detailliert drinnen sein kann. Mhm. Und gar nicht geht. Und da gibt es einfach von den Mitarbeitern, die halt Experten sind in den Bereichen. Und dann schaue ich mir das an und die sind teilweise auch viel mehr in den einzelnen Themen drinnen. Mhm. Und dann schaue ich mir das kurz an und dann ist es sehr oft so, dass ich sage, okay, passt, das stimmt, das sollen sie dann so und so machen, oder mir halt eine Hintergrundinfo fehlt, weil ich dann nicht mehr so up to date bin, weil ich nicht alles erfassen kann, dann kann ich schon sagen, okay, passt, das ist dann machen wir es so. Andererseits bei anderen Dingen, wo ich das sehe, da weiß ich genau, nein, das gehört nicht so. Mhm. Und das ist einfach Alterserfahrung, man hat schon Erfahrung schon viel gemacht. Und wo ich weiß nicht, das kann so nicht gehen, das geht nicht so, oder das geht einfach aus dem Grund nicht so. Mhm. Und ich versuche mir da schon, aber auch wenn es Zeit sehr knapp ist, immer wieder dran zu erinnern und immer eine Begründung mitzuliefern, warum das jetzt so ist. Weil beim nächsten Mal ist das, weil man immer sagt, das ist so und nicht warum, was fange ich mit dem an? Oder wenn ich sage, das ist so, weil aus dem und dem Gründen, wegen dem und dem, dann kann ich ja irgendwie auch ein Wissen weitergeben. Mhm.
Aber das heißt eigentlich flache Hierarchien, natürlich Hierarchien, weil es verschiedene Perspektiven gibt, aber flache Hierarchie, das ist nicht ein pyramidales System, wo einer sagt, so geht's.
Nein, weil ich halt super kompetente Leute habe, muss ich auch sagen.
Du hast zuerst sozusagen dieses IWMD auch angesprochen. Vielleicht können wir über das nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Du warst jetzt Präsidentin. Das ist European Women's.
Es gibt so einen Scherz, wo wir sagen, jemand, der den Namen aussprechen kann, darf automatisch Mitglied werden. Mhm. Das ist das European Women's Management Development Network. Es ist ein bisschen sperrig, es ist richtig. Das ist ein internationales Netzwerk von Frauen in Führungspositionen, wurde in Deutschland gegründet von deutschen und belgischen Professorinnen vor mittlerweile 33 Jahren. Vor 33 Jahren in Österreich gibt es EWMD seit 1994 und wir haben eben vor 3 Jahren 20 Jahre gefeiert. Und in Österreich sind wir so 110 Mitglieder. Es gibt 4 Chapter, Linz, dann Tirol, Graz, Wien und Salzburg. Und ich war eben dann 2014 bis Anfang letzten Jahres Präsidentin von Chapter in Linz und bin seit letzten Jahr und also heuer Co-Präsident Österreich. Und NR, das ist die National Representative und ich vertrete Österreich im internationalen Board. Mhm. Und morgen am Abend wieder Board Call, genau. Mhm. Und das ist ein unglaublich spannendes Netzwerk, wie ich finde, mit extrem tollen Frauen. Und ich muss gestehen, wie ich damals mal gesehen habe, wer da dabei ist, habe noch, schon ziemliche Kaliber, weil so viel Kompetenz und Know-how dabei war und ich war dann unglaublich also positiv erstaunt und habe das so schön wahrgenommen, weil das eine Gemeinschaft ist mit so viel Herzlichkeit und Freundlichkeit und dann wo man denkt, wow, das sind solche top super Managerinnen und Frauen und die haben so, es ist so schöne harmonische Stimmung und die so nette freundliche Menschen, das war für mich schon also was ganz Besonderes. Ja.
Also bewusst auch ein Netzwerk, um genau. Frauen in Führungspositionen einfach zu stärken, sozusagen
genau.
Auch ein,
genau.
Sich gegenseitig zutrauen und dann auch stärker präsent zu werden.
Ja, die Frauen, die in dem Netzwerk sind, haben sich alle schon zugetraut. Das heißt, das ist eines der Kriterien, ist, dass man schon in einer Führungsposition sein muss. Aber natürlich, wir schauen, dass dementsprechend die Sichtbarkeit da ist. Und letztens hat mir jemand gefragt, was bringt mir eigentlich ein Netzwerk? Oder was bringt mir das, wenn ich Verkäuferin bin, dass ihr das Management-Netzwerk habt? Und dann wollte ich schon sagen, sehr wohl, weil Strukturen werden auch von Frauen teilweise anders geschaffen wie von Männern, und wenn ich dementsprechend mehr Frauen auch in einer Führungsebene habe, wird das genauso einer anderen Frau zugutekommen, weil man dann sehr wohl andere Entscheidungen trifft. Mhm. Und ich sehr wohl der Meinung bin, dass gerade auch die Förderung von Frauen oder auch was ist die Gleichberechtigung betrifft, ich bin immer lieber für Gleichberechtigung als Gleichstellung, weil die sind ziemlich, kann man nicht gleichstellen, aber gleichberechtigen. Und da ist es sowohl für jede Frau auch ein Vorteil, wenn in der Führungsebene mehr Frauen sind. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass wir auch schauen, dass wenn also jüngere Frauen, die noch nicht so lange in einer Führungsrolle sind, dass wir die irgendwie dann teilweise auch unterstützen. Aber nicht unterstützen mit dem, ich bin jetzt zu arm, ich muss jetzt so unterstützt werden, weil ich kenne mich gar nicht aus. Aber einfach in dem, dass man Erfahrungen austauscht und diese Fachkompetenz genauso wie diese Personal- und diese persönlichen Kompetenzen, die ich da drin auch erfahren habe, wenn ich mir denke, wie ich mich selber entwickelt habe die letzten Jahre. Das hat sehr viel auch mit dem zu tun, mit diesem extrem tollen Austausch, mit diesen unglaublich tollen Frauen. Und wir haben letztes Wochenende von Donnerstag bis, also Freitag bis Sonntag, das 1. Dezember Wochenende, das Austria-Weekend gehabt, wo wir die österreichische Mitgliederversammlung hatten, diesmal in Salzburg. Und ich bin wieder da so bereichert worden und heimgefahren nach diesen 2,5 Tagen mit so viel Freude und so viele neue Ansichten im Kopf. Das ist schon was Besonderes, ja.
Noch Fragen? Ja, ja, ja.
Nicht zum Schluss. Was mich ganz besonders interessiert ist, was würden Sie heute einer jungen Frau, einem jungen Mädchen, über 20-jährige Tochter, raten, was soll sie machen jetzt, um analog ihrer Biografie ein bisschen auch Karriere zu machen. Mhm. Heißt es einmal ins Ausland gehen oder was es machen? Reicht es eine Lehre, eine Dualausbildung? Was soll eine junge Frau, was würden Sie einer jungen Frau oder jungen Mädchen heute raten, was soll sie machen?
Sie soll sich mal ein bisschen anschauen, und wirklich genau anschauen, für was sie brennt. Und soll ein bisschen versuchen, soll einmal zu schauen, für was hat der Prinzip immer ein Grundinteresse. Ich kenne schon etliche Fälle, wo die das selber noch nicht wahrnehmen können, das ist mir klar. Aber wenn ich nicht weiß, was ich will, dann soll ich mir eine Liste machen, was ich nicht will. Und dann komme ich auch schon bei weiter. Und erst hinten mal anschauen. Auslandsaufenthalt ist immer gut, das rate ich jedem. Es ist leider so, dass sehr viele gehen ins Ausland, das finde ich ganz toll. Bei manchen habe ich den Eindruck, dass sie glauben, aufgrund des Internets, weil man überall hinschauen kann und im Internet solche das und das haben teilweise die das Gefühl, ich bin eh überall, dabei sind sie gar nicht ganz froh. Nein, um das geht's nicht. Es ist genauso. Also selbstverständlich. Wenn ich zum Beispiel jetzt ins Ausland gehen will und ich bin mir nicht sicher, mache ich sie über Studium oder gehe ich in eine Schule, mache dort ein Austauschjahr oder Erasmus oder sonst was, geht auch, ja, aber ich möchte auch nicht nur jetzt die jungen Frauen oder auch jungen Männer, die jetzt ein Studium machen, warum in das ins Ausland gehen. Das ist super und ganz wichtig, das wollen sie auch machen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die ins Ausland gehen wollen und nicht genau wissen, ein Studium irgendwo machen können oder einfach, aber sich auch überlegen, ob sie ins Ausland gehen sollen. Und selbstverständlich, ich würde immer nur sagen, für jemand, der ganz neu oder wenig Kontakte hat, bitte als Au-pair zu gehen. Das ist wirklich, wirklich super. Ich habe da dann am Anfang an Familienanschluss zumindest ein bisschen. Ja, ich lerne die Kultur kennen. Und um das geht es ja. Es geht ja darum, den Kopf zu öffnen und zu schauen, irgendwie andere Kulturen kennenzulernen. Und Ausland ist auf jeden Fall wichtig. Was würde ich nur noch raten? Ich würde raten, nicht überrascht zu sein. Ich erkenne schon, bei mir war das schon so, dass ich teilweise mich sehr viel reinkämpfen müssen, obwohl ich das Wort nicht so mag mit dem Kämpfen, aber es war teilweise schon so. Ich habe unglaublich viele Messer fliegen gesehen aus allen Richtungen und das hat wenig mit meiner Kompetenz zu tun gehabt, sondern tatsächlich mit dem, dass ich eine Frau war oder bin, bin ich ja. Und das unterschätzen teilweise jungen Frauen, die halt in der Volksschule, im Gymnasium, teilweise im Studium, in der Lehre, egal, nicht mehr konfrontiert sind damit. Und dann teilweise auch glauben, okay, mir ist das nicht passiert, was haben die dort, ja, die, was reden die? Mir ist das gar nicht passiert. Und teilweise Gleichberechtigung erfahren haben, auch im Studium noch Gleichberechtigung erfahren haben, immer noch, auch im ersten Job noch. Aber es ist Fakt so, ab der ersten, zweiten Führungsebene oder ab der ersten Führungsebene beginnt es. Auf einmal, ui, wird der genommen. Warum? Warum ist der? Warum nicht ich? Also da beginnt es und dann soll man echt nicht überrascht sein. Und ich merke dann schon, dass sehr viele junge Frauen, so mit Anfang, Mitte 30, die auch in die erste Führungsposition schon innehaben. Und das ist noch ganz locker gelaufen, weil sie haben es nicht erkannt. Aber es ist immer nur so gewesen, also bei den 98%, dass es dann beginnt, schwierig zu werden. Und da sollen sie nicht überrascht sein und bitte dann auch nicht irgendwie sagen, ja, weiß nicht, was die Frauen haben, hier ist nie was passiert oder ich habe das nie gehabt, weil es einfach noch da ist und das muss man sich bewusst sein und teilweise fallen die dann sehr tief und sind dann ganz schockiert und wissen gar nicht damit umgehen und sind dann so perplex, weil sie auf das überhaupt nicht vorbereitet waren. Weil das sehr so ein Stück war, so linear, so alles hat irgendwie gepasst. Und da einfach wachsam zu sein. Und
Länder. Ich sehe viel mehr Länder, wo es Arbeitslose gibt. Mhm. Naja, aber da kann man nicht einfach hinfahren, weil dann ist es zu erwarten, dass man auch arbeitslos ist.
Mhm. Ach so, ja, ja. Das ist ja.
Oder man wird von den Eltern unterstützt.
Ich sehe das.
Erstens muss der Geld haben, dass
eine Arbeit suchen, wird sie nicht überall geben.
Ja, ich glaube schon noch. Also ich habe das noch nie.
Sind dann so viele Arbeitslose?
Also ich habe das noch.
Mhm.
Ja, also ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe das. Nein, ich denke mal, man kann.
Also ich kann da auch dazu etwas sagen. Ich bin auch mit 18 nach Frankreich 3 Monate gearbeitet, schwer gearbeitet, aber sehr viel verdient. Dann ein Jahr später wieder in Frankreich gearbeitet, weniger verdient, aber lustiger war es. dann 2,5 Jahre in der Bank, war nicht lustig, eher fad. Und dann bin ich nach Kanada gegangen und habe dort gearbeitet, wieder sehr viel und sehr gut verdient. Wir wurden dann eine kleine Gruppe wieder angefragt, ob wir noch einmal kommen, ein Jahr später, weil die Weltausstellung verlängert worden ist. Und da bin ich natürlich schon aufgestiegen in die nächste Etage, nicht? Und wurde mir nachher ein super Job angeboten drüben. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich. Die haben mir das auch zugetraut, dass ich das kann. Also mache ich das, fahre nach Hause, noch meinen Eltern das zu sagen, ich gehe noch nach Kanada. Das ist leider dann ganz anders gekommen, als es erwartet ist, als ich das wollte eigentlich. Aber trotzdem, diese vielen Jahre, die ich im Ausland war, ich war dann auf Messen, bin ich angefragt worden, ob ich da, dort und da noch hinfahren könnte. Also dieses Offensein, auf was Neues eingehen, das ist schon ganz wichtig. Und das haben Sie genauso erlebt, wie ich halt viele Jahre vor Ihnen. Ich bin schon einiges älter, aber es war auch ungewöhnlich, dass man als Frau alleine ins Ausland geht damals, wie das bei mir war. Also als Au-pair, ja, das war noch eher möglich, aber arbeiten gleich voll war nicht üblich, also zu meiner Zeit. Aber heute, Gott sei Dank, glaube ich, kann man auch in Indien oder in Afrika Arbeit finden, weil eben das Know-how und das Wissen, das wir mitbringen, ja überall geschätzt wird.
Schon sehr. Also ich erkenne auch von vielen Freunden von mir, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, die, wenn man aus Österreich kommt, wir dürften irgendwie schon aufgewachsen sein oder irgendwie aus unseren Genen vielleicht vielleicht größeres Pflichtbewusstsein haben. Ich weiß es nicht genau, aber wir sind überall international halt wirklich sehr, sehr geschätzt. Also das merkt man schon, dass da wir Österreicher sehr, sehr angesehen sind. Und als Arbeitskraften, wenn man dann auch sieht, wie viele Österreicher eigentlich in internationalen Unternehmen oder auch Konzernen arbeiten oder auch im Projektgeschäft arbeiten, da sind schon sehr viele Österreicher im Ausland. Aber ich finde, es sollte noch viel mehr sein, weil man dementsprechend einen anderen Blickwinkel bekommt. Ich finde es unglaublich bereichernd immer wieder, wenn wir jetzt aus Kunden haben oder aus allen Ländern der Erde und die kommen da zu uns und da sitzt der Amerikaner neben dem Perser am Abendessen und hat einen Spaß und das ist einfach schön zu erleben. Da geht es um die Menschen und das Mensch ist so wunderbar und man hat eine andere Kultur und es geht einfach um sehr viel Respekt und das ist wunderbar, wenn man die Gäste und unsere Kunden, wenn wir die nach Österreich holen, das ist schön, wenn man das miterlebt, aber nur viel besser ist, wenn gerade junge Menschen bitte, bitte ins Ausland gehen und sich ein bisschen was anschauen und erkennen. Wir sind so ein spuckelkleines Land, ja, ein großartiges Land, auf das wir total stolz sein können und diesen Stolz auf Österreich, das können wir sein, das sind wir auch immer sehr, wenn die Kunden auch da sind oder wenn wir aus anderen Ländern, die sagen, boah, ich könnte echt stolz sein, aber ja, sind wir auch, das sind wir auch und genauso auf Linz und Oberösterreich. Aber dennoch ist es schon so, dass es, ich finde es einfach gut, wenn viel mehr junge Menschen ins Ausland gehen und wenn es nur für 2-3 Monate ist, es ist ja eh nicht lang. Das wäre schon sehr wichtig. Und wir haben zum Beispiel die Lehrlinge bei uns. Wir haben sehr viele Lehrlinge, die wir selber ausbilden. Da gibt es das sind 2 Wochen. Und die können bei einem unserer Vertriebspartner irgendwo in Europa, das nicht zu weit weg ist, ja, können die mitarbeiten, dass einfach auch die Lehrlinge mal im Ausland sind und mal sehen, aha, das ist dort oder wie ist das dort, wie ist in dem Land und die werden dort auch betreut von den zuständigen Vertriebspartnern. Da haben wir sehr gute Partner auch. Und darum die jungen bitte ins Ausland, dass sie ein bisschen was sehen. Man glaubt irgendwie, man weiß alles, wenn man im Internet alles sieht, und das ist leider gar nicht so. Ja.
Nein, wir nehmen nämlich auf, sonst fällt es dann.
Ich denke, dass jeder junge Mensch, der doch aber auch den Wunsch hat, rauszugehen. Weil jemand, der nicht geht, wie uns der Vater oder die Mutter sagt, du musst raus, du musst gehen und so weiter, kann zu Glück kommen, dass sie sich einfügt. Aber im Grunde genommen, ich glaube, muss es in einem drinnen sein. Und da kommst du durch.
Ja, ich meine, natürlich, ich habe es jetzt, bei mir war es jetzt extremer Widerstand, also die haben das versucht, mit wo es nur geht, zu verhindern, sie wollten das auf keinen Fall, meine Eltern, das war schon ein Kampf, dass ich dachte, ich fahre da jetzt hin, ich habe das Ticket da gebucht, also ich bin dann weg.
Ja. Aber das Gefühl, auf sich alleine gestellt zu sein, ich sage, das sollte jeder junge Mensch lernen.
Ja.
Nach der Schule raus, geht raus und sucht sich das Land, was wollt. Man hat ja auch am Label, wie man sagt, ja, ein bisschen mal nach Indien oder dorthin. Soll gehen. Soll ihm noch das Ticket geben und das Rückfahrticket. Dann ist man eigentlich sehr geschützt. Das war immer mein Wichtigstes, dass ich das Ticket nach Hause hatte.
Und du bist ja auf Nummer sicher gegangen, hast gleich mal gebucht, bevor du
dich dann konfrontiert hast. Ich habe den Widerstand geahnt und habe gleich mal alles fix gemacht und gleich mal alles, dass die Kündigung schon ausgesprochen war, das Ticket gebucht war, alles erledigt war. Und erst dann habe ich es gesagt, weil ich wusste. Stimmt, genau. Aber nur damit es mal so ist, ja. Genau, war damals notwendig. Ja, aber natürlich soll man. Ich sehe das auch so wie du, man das aus sich alleine gestellt zu sein ist was, also ein schönes Gefühl. Wenn ich meine Töchter anschaue, man die alleine dann die Freude, wie es war, wie sie eben vom Gymnasium jetzt dann in die Oberstufe gegangen sind und dann eben mit dem Zug dann jetzt reinfahren und sie da in die Schule in der Stadt in die Schule gehen. Binnen 2-3 Monaten haben sich die entwickelt, das war unglaublich. Na, ich war dann beim Thalia und dann war ich dort und dann war ich da, dann bin ich dorthin gegangen und dann habe ich das noch angeschaut. Also schon, das heißt, in so kleinen Flecken, wo sie sich auskennt haben, ja, und das, wo sich da das immer wieder erweitert und dass man merkt einfach dieser Stolz, wo sie darauf wachsen, jetzt habe ich es allein gemacht und das. Und jetzt ist das kein Thema. Und natürlich braucht man dann als Eltern auch die Fähigkeit, da Luft zu lassen und sagen, okay, da geht's. Und macht es. Und wegtreiben sollte man es auch nicht. Ich sage einfach zu den Kindern, ja, ihr könnt das und das machen. Ich habe es so gemacht, ihr könnt es jederzeit machen, wenn es wollt. Aber sie sollen das schon ein bisschen früher sagen. Aber sie wissen ja auch, sie dürfen was sagen. Sie wissen ja auch, ich werde nicht sagen, ihr müsst da bleiben.
Ein schöner Schlusssatz, wie ich finde. Also wir können ja informell an der Bar noch weiterreden. Vielen Dank, Traude. Danke. Also dieses Zutrauen ist für mich die Überschrift. Die Hirnforschung sagt uns ja das halt wieder, was wir eben sich selber zutrauen, aber auch von jemand anderem zugetraut, ermuntert zu werden, um dann eben den Weg zu gehen und zu tun. Ne? Der Dinge mit dem Tun der Dinge ja immer, den Baldwin Sulzer, wo es dann sagt, wo es ihn inspiriert zu einem Werk, das ist sozusagen, das ist nur ein Aufführungstermin, weil dann muss er nicht. Was tun. Wenn eine Muse vorbeikommt, dann verjagt das, weil die heute nur ab vom Arbeit. Aber das ist, glaube ich, auch ganz was Wichtiges, das wirklich zu tun, mit allen Konsequenzen, auch gerade im Scheitern, das ist ja so verpönt, das in unserer Gesellschaft, lernt man ja das meiste.
Ja, natürlich auch. Ich finde, man lernt das meiste dann, wenn man aus dem Scheitern was richtig gemacht hat. Aber die amerikanische Kultur, die teilweise schon so eine Scheiterkultur ist, die fünfmal hinfallen und geben wieder mehr Gleichen, aber wieder voll aufstehen und ich mache das Gleiche. Nur mehr falsch und so soll es dann nicht sein. Also das übertreiben die manchmal ein bisschen. Es ist schön und ich finde es toll, dass man scheitern darf, weil es aber gescheitert ist man erst dann, wenn man aus dem Fehler nicht gelernt hat. Und Fehlern kann man wunderbar machen und wie gesagt, also zum Scheitern ist für mich dann, wenn ich aus dem Fehler nicht gelernt habe und dann bin ich erst gescheitert. Das heißt, das erste Mal, wenn ich was falsch mache, bin ich überhaupt nicht gescheitert, weil wenn ich was daraus lerne, bin ich nicht gescheitert. Ja, wenn ich das immer gleich mache, dann bin ich schon. Ja.
Vielen Dank, Tode.
Oh,
vielen Dank.
Okay. Danke.
Vielen Dank, dass Sie da sind. Da waren nur ganz kurz zum Schluss. Am Sonntag haben wir wieder ein Testcafé um 15 Uhr mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Unser Format, das sich jetzt sozusagen in den letzten eineinhalb, zwei Jahren sehr etabliert hat, wo der Kepler so ein Raum zu offenen Gesprächen über Verlust, über Tod geworden ist. Das ist sonntags, das Aline Derek betreut. Und am Montag dann der letzte Kepler Salon Montag in diesem Jahr, weil eine Woche später ist ja dann schon Weihnachten und dann noch eine Woche später ist schon das neue Jahr. Am 18. Dezember ein Abend mit dem Titel Auf das Leben, Rufzeichen, Witz und Weisheiten eines Oberrabbiners. Paul Heim-Eisenberg wird nächste Woche hier sitzen. Gastgeberin ist Karin Wagner. Schönen Abend. Danke.
Dankeschön.